Also herzlich guten Abend miteinander. Ich habe mich wirklich gefreut, hier hinzukommen. Ich fühle mich hier sehr angenommen und ich fühle mich hier auch geborgen unter euch. Von dort her ist es nicht Stress, sondern es ist eine Freude, hier zu sein. Guter Umgang mit Gefühlen. Jetzt, wenn wir das analysieren würden, gerade zum Einstieg, wie viel von dem, was der Kari jetzt gerade uns hier sehr emotional mitgetragen hat oder miterzählt hat, wie viel, wenn wir das prozentual aufteilen würden, ist da Emotionen drin gewesen? Von 1 bis 100. Gib ihm einfach einmal einen Treffer für dich. Zum anderen möchte ich in der Zwischenzeit sagen, das Thema, das wir hier haben, das ist ein Teil, oder das Ganze, was wir gemacht haben, ein Teil aus dem Kurs raus. Nur, dass es einmal gesagt ist, das ist ein bisschen dick, es sind nur 200 plus Seiten. Da sind 13 Lektionen drin. Das hier ist die Lektion 8 und kommt vor dem Tag, dem gewaltigen Tag, wo es darum geht, mit der Vergangenheit zu brechen. In einem guten Sinn. Jetzt habt ihr euch einen Treff gegeben mit Emotionen, oder? Wie viel das Emotionen gewesen sind im Kommunizieren vom Kari. Wer ist der Meinung, das war 30%? Wer ist der Meinung, 60%? Dürfen wir ruhig mal schauen. Wer ist der Meinung, 75%? Ist jemand der Meinung, es waren 100%? 90? Okay. Also eins merken wir schon deutlich, oder? Ich glaube, ohne Emotionen geht es gar nicht. Ob es jetzt viel oder wenig war, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber Emotionen gehören zum Leben. Alles, was wir sehen mit den Augen, wenn sie manchmal ein bisschen wehtun, löst auch Emotionen aus. Ich habe euch ein Kärtchen gegeben heute Abend. Das Kärtchen hat auf der Rückseite einen leeren Platz und vielleicht hast du sogar ein Schreiben dabei. Ich wette, dass du in einem Satz oder drei Stichwörter auf das Kärtchen aufschreibst, was für Gefühle oder Emotionen dir entgegenkommen, wenn du das anschaust, das Kärtchen. Bis anhin ist es ja viel darum gegangen, dass wir ungeachtet von unseren Gefühlen der Wahrheit glauben. Glauben, wie wir das oft so verstehen, ist hauptsächlich eine Sache über den Verstand. Meinen wir. Aber wenn Kommunikation so schwer oder so viel behaftet ist mit Emotionen, wie ist denn das auch mit dem Glauben? Welche Rolle spielt Emotionen, Gefühl für den Glauben? Was immer du jetzt aufgeschrieben hast auf dem Kärtchen, hat verschiedene Faktoren dazu beigetragen. Das eine, ganz sicher mal das Bild. Wer von euch hat aufgrund von dem, was er gelesen hat, seine Emotionen niedergeschrieben oder bestimmt. Das sind doch ein ganz grosser Teil. Wer von euch hat eine negative Emotion aufgeschrieben zu dem? Aufgrund vom Bild oder aufgrund vom Text? Wir müssen es nicht beantworten. Wenn Jesus in Gleichnis redet, ja, wieso macht er das eigentlich? Gleichnis sind dazu da, dass wir verstehen können. Und zwar, dass mehr können verstehen, dass ich kann verstehen. Und dazu sind Emotionen ganz wichtig. Der heutige Abend soll dazu dienen, dass wir verstehen, welchen Zusammenhang Emotionen mit der Wahrheit auch haben und welchen Zusammenhang das sie hat mit unserer Haltung oder unserem Lebensstil. Weil hier haben wir ein ganz grosses Feld mit vielen, vielen Spannungen. Emotionen und Wahrheit. Das ist etwas, das wir gerne mal schlicht einfach trennen, damit wir besser klarkommen mit diesen beiden Begriffen. Wir trennen es aber auch gerne trennen, damit wir auch klarkommen mit unserem Verhalten. Wir teilen gerne einteilen, das ist ein emotionaler Typ und das ist ein sachlicher Typ. Und damit meinen wir oft, der reagiert nur so. Aber das ist falsch. Jeder Mensch von uns reagiert in beiden Welten. Die einen haben eine Vorliebe für das, die anderen eine Vorliebe für das. Die Frage ist, welche Vorliebe hat Gott? Hat Gott eine Vorliebe? Gott hat uns geschaffen als emotionale Wesen und als Wesen, die auch einen Verstand bekommen haben. Das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt möchte ich noch eins, dass du auf dem Kärtchen hinten drauf für dich eine Entscheidung triffst. Ich frage dich nämlich jetzt, was ist wichtiger für dich? Wahrheit oder Emotionen? Du musst eine Entscheidung treffen. Es gibt kein beides, ist gleich wichtig. Ich will, dass du eine Entscheidung triffst für dich, ganz allein für dich. Und dass du draufschreibst, welches wichtiger ist. Ja? Wir kommen am Schluss von dem Abend nochmal auf die Entscheidung zurück. Und schauen, ob es so bleibt. Oder ob sie es vielleicht ganz markieren, wie auch immer. Aber jetzt im Moment, dass du für dich eine Entscheidung triffst, nicht um mir, dem Nachbarn zu gefallen oder Gott zu gefallen, sondern einfach für dich. Emotional. Ich brauche auch gerne das Wort Bauch dazu. Du musst aus dem Bauch heraus entscheiden zwischen diesen beiden Sachen, was wichtiger ist. Wahrheit oder Gefühl? Ich habe hier so eine Aussage. Hat zwei Teile. Unsere Emotionen sind im Wesentlichen das Produkt unserer Gedanken. Das ist eine kräftige Aussage, zumindest. Aber wenn das wirklich so ist, ich sage, wenn das so ist, dann ist es auch möglich, dass wir unsere Emotionen und Gefühle, ich brauche die beiden Begriffe als Synonym für heute Abend, he? Emotionen und Gefühle brauche ich als Synonym, dann ist es auch möglich, dass wir die beeinflussen können. Wenn das so ist. Wenn die Emotionen im Wesentlichen ein Produkt von unserem Denken sind. Wir haben über das Denken schon viel geredet. Und jetzt merken wir, okay, mit der Entscheidung, die ich vorhin getroffen habe, was wichtiger ist, ist gar nicht so einfach. Der zweite Teil dieser Aussage ist, dass wir aufgrund von dem eigentlich ein präzises Barometer haben, um unsere geistliche Gesundheit auch zu messen. Also du selber hast das Barometer. Du selber kannst dich aufgrund von deinen Emotionen eigentlich spüren, wie fit dass du bist in deiner Beziehung zu Jesus. Ich glaube, das ist etwas, das jeder nachvollziehen kann, oder? Und da soll ich jetzt noch einer sagen, Emotionen sind nicht wichtig. Das ist ja auch nicht die Frage. Aber wie geht man gut um mit Emotionen? Wir haben sie alle. Und wir sind emotional nicht immer gut drauf. Das ist manchmal etwas, wo wir uns wünschen, dass wir stabiler wären, emotional, oder dass man weniger genervt wird. Oder wie es dann halt so ist, was die Umstände sind. Der Kari offensichtlich mit seinen Teenager ist in einem schwierigen Alter gerade, der Kari. Das ist jetzt die Perspektive der Kinder, oder? Die kennen wir ja alle zu Genüge. Der Ruben, heute Abend ist er schon wieder heimgekommen vom Militär. Die haben heute etwas mehr frei, wie Militär, habe ich den Eindruck. Das war jetzt auch emotional. Aber was hier immer eins raus muss, ich mag mich fast nicht weggehen, es ist so spannend zuzuhören. Ich merke aufgrund von seinen starken emotionalen Verzählungen sehr stark, wo er steht. Da mag er eine schlechte Aussage machen, das ist nicht gut und all diese Sachen, aber du merkst bei dem, was er erzählt, das ist nicht wahr. Eigentlich genießt er es. Oder umgekehrt. Wenn jemand ständig einen Latsch auf dem Gesicht hat, ist das ein anmächeriger Mensch? Was sagt das aus? Ich mag mich erinnern an eine Person in der Gemeinde, das war ein Mann, vor vielen, vielen Jahren. Wir hatten einen Gottesdienst, da haben wir immer 10 Minuten Zeugniszeit und die sind wirklich gebraucht worden. Der Mann ist jedes Mal aufgestanden. Und jedes Mal ist es etwa gleich abgelaufen. Oh Herr, vergib du mir, ich bin so ein schlechter Sünder. Ich verdiene deine Liebe nicht. Ich bin es einfach nicht wert, geliebt zu werden. Jedes Mal. Mit anderen Worten, aber die Aussage war immer das Gleiche. Hat man so einen Mann oder so eine Person gern? Geht man gern mit ihm über geistliche Sachen schwätzen? Eher nicht. Also so eine negative Haltung oder ein Umgang mit Gefühlen, wo nur negativ ausgerichtet ist, das tut nicht nur den anderen nicht gut, das tut dann mir selber absolut nicht gut. Und darum, wenn wir mit Gott konfrontiert sind, wo die Wahrheit ist, haben wir auch einen Anspruch darauf, dass wir emotional ehrlich sind. Und dazu brauchen wir eben auch den Verstand. Das ist eine Situation, die ich sehr gut kenne. Wie oft habe ich mir schon auf den Topen gehauen? Wie stark kannst du kontrollieren, was du dann sagst? Es sind doch ein paar Handwerker unter uns. He? Also, ihr Handwerker. Ich wollte jetzt nicht wissen, was rauskommt. Aber haben dich sicher schon Gedanken gemacht über das, was rauskommt, oder? Könnt ihr das, was rauskommt, steuern in dem Moment? Eher nicht, oder? Aber was man kann steuern kann, ist, dass im Voraus eine Weiche stellen, dass das, was rauskommt, vielleicht anders rauskommt. Das ist eine ganz starke Emotion, die man da spürt im Daumen, oder? Das tut grausig weh. Die Frage ist viel mehr, was kommt zuerst? Kommt zuerst der Glaube oder kommen zuerst Gefühle? Wenn du nicht direkt kannst beeinflussen, dass es das halt nicht wehtut oder das, was du sagst, aber du doch kannst Einfluss nehmen auf das, was rauskommt, ist die Frage, glaube ich, berechtigt. Kommt zuerst der Glaube oder kommen zuerst Emotionen?
Ich sage zuerst der Glaube. Aha. Ich glaube, dass ich den Nagel einschlagen kann.
Jetzt gehst du aber schon ein bisschen vom Thema weg. Gell? Das Problem ist doch Folgendes. Das Problem ist, durch den Glauben wollen wir in so einer Situation brillieren. Da wollen wir Gott ehren. Und darum wollen wir nicht fluchen, zum Beispiel. Um es mal zu sagen. Aber wir kommen ja nicht so auf die Welt, dass wir noch Halleluja würden sagen. Was uns zuerst bestimmt, von Kind auf, sind, glaube ich, wirklich Emotionen. Durch den Glauben können wir eben das Genuss üben, dass wir meinen, das muss anders sein, aber haben unsere Emotionen nicht im Griff. Und das gibt Stress. Also ich kenne die Situation gut. Und man kann Einfluss nehmen darauf. Aber der Einfluss muss vorher passieren, dass in dieser Situation, wo etwas automatisch abgeht, die Weichen bereits gestellt sind. Darum ist es wichtig, dass man versteht, was für Komponenten da wichtig sind. Und ich glaube, ich muss das ja nicht mehr erwähnen. Was ein richtiger Computer ist, hat drapissene Göpfel drauf. Das ist ein Witz. Nicht ganz, ist ja gleich. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass es eben Hard- und Software gibt. Jetzt, wenn ihr so eine Hardware seht, also so ein Stück Metall, wo der angebissene Göpfel drauf haben, da erwartet er etwas ganz Bestimmtes. Und die, die Fenster haben, erwarten etwas ganz Bestimmtes, aber nicht beides ist das Gleiche. Wenn er so eine Kiste mit einem Öpfel auf ein Windows-Fenster zeigt, denkst du, ups, was ist denn da passiert? Aber beides ist dazu da, dass das ein Ganzes gibt. Jetzt stellen wir doch die Frage noch einmal, wenn wir bei Hardware und Software schwätzen. Was ist wichtiger? Die Hardware oder die Software? Wir würden hier sagen, beides ist wichtig, oder? Ist denn die Frage nicht berechtigt, was ist wichtiger? Eins ist klar. Hardware ist unser Hirn. Software ist unser Denken. Um die Frage vielleicht intelligent zu beantworten, wenn es zu uns Menschen kommt oder zu diesen Vergleich, was lebt ewig? Unser Hirn oder unsere Gedanken- und Gefühlswelt? Habe ich euch gerade überfordert? Was wird zu Staub? Das Hirn oder Gedanken? Das Hirn. Gedanken werden nicht zu Staub. Der Verstand ist etwas, das ewig lebt. Das Hirn aber nicht. Lebt die Software ewig? Ich meine, da haben wir es nur mit einem Bild zu tun, das etwas verdeutlichen soll. Dass es die beiden Komponenten gibt. Es gibt eine Hardware, das ist unser Körper. Und es gibt Software, unseren Verstand. Das Problem haben wir mit beiden Ebenen. Hardware wie mit Software. Denn es gibt schlechte Hardware, ganz egal, was für ein Label das sie trägt. Und es gibt gute Hardware. Wie gut ist unsere Hardware? Ja, die ist kaputt. Darum wird sie auch wieder zu Staub. An dem kannst du und ich nichts ändern. Und an dem ändert auch der Glaube nichts, dass die Hardware schlecht ist. Wie gut ist aber unsere Software? Ja, die hat auch ihre Macken. Kann man an der Software etwas ändern? Jetzt sind wir ganz bei einer schwierigen Frage. Biblisch gesehen kannst du an der Software nichts ändern. Du kannst sie deinstallieren und eine neue installieren. Und das ist genau das, was Gott will. Aber sehr oft versuchen wir, ob Hardware oder Software, versuchen wir zu verbessern. Und das führt zu unheimlich viel negativen Emotionen und Gefühlen. Weil es eben nicht geht, sind wir frustriert. Das Beispiel von Hardware, oder? Ja, ich bin in einem Alter, da haben wir schon probiert, ein paar Kilo loszuwerden. Das klappt, kein Problem. Und gleich sind es wieder 10 Kilometer. Das ist Frust. Wie ist das mit der Software? Wer hat nicht schon probiert, aufzupassen bei dem, was er denkt? Und dann ist gleich so eine Situation passiert wie mit dem Hammer und kommt alles anders aus, wie man sich das vorgestellt hat. Darum, beides hat seine Macken, Hardware und Software. Es gibt Sachen, die können wir direkt steuern und es gibt Sachen, die können wir nicht direkt steuern. Hier eine kleine Darstellung über die Sachen, die wir direkt Einfluss nehmen können. Und ich spreche jetzt bewusst von direkt Einfluss nehmen. Stellt euch einmal vor, ihr wärt verantwortlich, dass euer Herz immer schlägt. Wie viel Schlaf könnten wir geniessen? Wahrscheinlich nichts, oder? Also es gibt ganz einen guten Grund, wieso gewisse Sachen sogenannt autonom oder selbstständig müssen funktionieren. Eben Herzschlag oder auch unsere Drüsenfunktion, dass alles ausgeglichen wird in unserem Körper, alles richtig transportiert wird, das richtige Ohr kommt, richtig verarbeitet wird. All das passiert autonom. Selbst in dieser defekten Hardware drin. Aber das Reden oder die Art und Weise, wie man redet, Gestik, das sind Sachen, die steuern wir. Den einen fällt das vielleicht geringer als den anderen, aber nichtsdestotrotz, das ist lernbar. Ich weiss das noch, als ich in der Bibelschule war, ein Fach war Speech 101, hat das geheissen. Rhetorik. Da sind wir mit Kamera aufgenommen worden und alles ist kritisiert worden, was nicht gut war. Das kann man lernen. Man kann lernen, vor Leuten zu stehen und reden. Man kann auch lernen, etwas Intelligenz zu sagen, anstatt etwas Dummes. Das ist möglich. Klingt nicht immer, aber es ist möglich. Das ist die Ebene vom Gehirn. Wie ist das in der Ebene vom Verstand? Also der Teil, der eben nicht Hardware ist, der Teil, der Software ist. Was können wir dort direkt steuern? Und das können wir nicht direkt steuern. Wie viel von diesen Gedanken, die du hast, über die Karte, das Bild, das du gesehen hast, hast du da bewusst gesteuert? Möchtest du dich noch erinnern, eine Frage, die ich gestellt habe? Aufgrund von was hast du deine Emotionen nicht geschrieben, aber deine Empfindungen über die Karte? Aufgrund vom Bild oder aufgrund vom Bibelvers, der darauf gestanden ist? Das hat genau damit zu tun. Wenn du dich nur vom Gefühl hättest lenken lassen, wärst du vielleicht auf eine andere Emotionsebene gekommen, als wenn du das gelesen hättest. Aber du hast keine Aufgabe gehabt, auf was du dich konzentrieren musst. Die Aufgabe war lediglich, schau die Karten an und schreib auf, was du damit empfindest. Du hast bereits eine Entscheidung getroffen, was dir wichtiger ist von diesen Sachen, von diesen vielen Möglichkeiten. Bild, Text oder Emotionen, die vielleicht mit dem Bild zusammenhängen. Vielleicht auch mit dem Wort Freedom. Vielleicht auch mit dem Haag oder mit dem Pfahl. Oder eben auch mit den Farben. Oder vielleicht einfach auch mit dem Format. Postkarten. Und die ganz Pfiffigen unter euch haben sich vielleicht sogar gestört, wieso ist es hier das Logo anders? Und nicht das übliche FIC-Logo. Seht ihr, so gibt es ganz viele Sachen, die Einfluss nehmen. Jetzt gibt es gewisse Sachen, die können wir direkt steuern. Das sind Überzeugungen. Und der Bibelvers, der drauf hat, hat etwas mit Überzeugung zu tun. Du tust dich mit einer Überzeugung, tust du dich verbinden. Das machst du bewusst. Du sagst, ja, das stimmt oder nein, das will ich nicht, das stimmt nicht oder wie auch immer. Mit einem Bild, das löst einfach einmal Gefühl aus. Da kannst du nicht wirklich darauf Einfluss nehmen. Das hat mit Erfahrungswerten zu tun, mit Erlebnissen, die du gehabt hast. Wieso ist das wichtig? Wieso ist der Umgang mit Gefühl wichtig, wenn es zum Glauben kommt? Ich will, dass du diese Frage mit deinem Nachbarn austauschen für die nächsten 3 Minuten. Wieso ist es wichtig, dass man lernt, mit dem Gefühl gut umzugehen? Jetzt wissen wir noch nicht, wir haben vielleicht noch nicht Werkzeuge, aber nur schon mal, wir haben erkannt, es ist wichtig, dass man mit dem Gefühl gut umgeht. Und gerade wenn es zum Glauben kommt, ist das eine ganz wichtige Sache. Die Frage ist jetzt, die ihr euch stellt oder darüber austauscht, wieso ist das überhaupt wichtig? Hä? Ich gebe euch 3 Minuten Zeit dazu. Ich gehe davon aus, dass das eine spannende Frage ist. Und da könnte man sicher lange darüber diskutieren. Ich habe eine Frage an dich jetzt ganz persönlich. Praktizierst du das, dass du deine Gedanken kontrollierst? Wie? Ja. Genau. Also man will es auf alle Fälle. Und ich glaube, das speziell war für Christen, aufgrund von der Sache, dass sie sich für etwas entschieden haben, wo es immer darum geht, dass wir, wie die Bibel sagt, auch geheiligt werden. Das heisst, mehr und mehr Gottes Bild verwandelt werden. Und das missen wir oft daran, an unserem Umgang mit Leuten oder auch mit unserem Denken, was wir für die Gedanken haben. Und ja, so wie wir jetzt drangegangen sind, ist es eine fromme Art, sage ich einmal, dass man dafür betet. Das ist eine ganz bestimmte Art und Weise, um mit den Emotionen, die wir haben, auch klarzukommen. Auch klarzukommen mit dem Frust, mit dem Gebet, glauben wir uns, dass wir uns einfach mit Gott vereinen können und dann ist alles gut. Ich sage das jetzt sehr spitz. Aber Gebet ist sehr oft eine Ausflucht aus einem Unvermögen. Uiuiuiui. Weiß nicht, ob ich das hätte dürfen sagen. Ich habe gesagt, Gebet ist oft eine Ausflucht aus einer unmöglichen Situation, die wir nicht im Griff haben. Ich sage euch jetzt, ich bin davon überzeugt, dass Gott mehr will von uns als da. Und noch einmal, wir haben gelernt mit den anderen Lektionen, es geht nicht um unser Tun, das ist nicht das, was Gott das Augenmerk drauf hat, nicht auf unserem Tun. Auf was legt Gott Augenmerk? Auf wer ich bin und wie sehr ich mich in Christus identifiziere. Und das ist ein ganz schwieriger Schritt. Nur noch mal Karten zur Hand. Und jetzt möchten wir das nochmal lesen da unten, was da steht. Was steht da? Kann es jemand laut und deutlich vorbeten?
Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt.
Also, das ist eine klare Aussage. Und ich kann euch sagen, jedem von uns löst das ein gewisses Gefühl aus. Hä? Für wer ist das ein frustrierendes Gefühl? Huiuiui. Für mich ist es manchmal frustrierend, weil ich fühle mich alles andere als nicht verurteilt. Ich fühle mich alles andere als nicht verurteilt. Aber ihr habt das offensichtlich nicht. He? Für euch löst das alles noch positive Gefühle aus. Für mich nicht immer. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen so umzugehen, dass wir nicht von den Gefühlen beherrscht werden, sondern dass wir unsere Gefühle kontrollieren. Die Frage ist nur, nach was richtet man sie überhaupt aus? Für uns ist klar, der Glaube, Gott. Und da haben wir so einen Satz da drinnen, oder? Deine Gefühle sind für deine Seele das, was die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, für deinen Körper ist. Das ist ein bisschen komplizierter Satz, den muss man ein bisschen verdauen. Wir sagen nichts anderes als Gefühl ist so etwas Ähnliches wie der Schmerz. In dem Sinn, Was zeigt der Schmerz im Körper? Stopp, da ist etwas nicht gut. Was macht der Schmerz, mit dem man hier auf den Daumen hält? Er sagt, stopp, da ist etwas falsch gemacht, das ist nicht normal. Machst du es denn bewusst, dass du auf den Daumen haust? Sicher nicht. Genauso ist es doch auch mit der heissen Herdplatte, die wir hinlängen. Oder, ja, Töffli zum Beispiel, oder Töff mit dem heissen Auspuff, oder? Wo man sich verbrennt. Weil wir eine starke emotionale Reaktion haben, einen Schmerz, werden wir das nicht ein zweites Mal machen. Der Schmerz ist ein Indikator oder ein Warnhinweis auf etwas. Und unsere Gefühle sind das Gleiche für die Seele. Wenn du die ganze Zeit nur von negativen Gefühlen tormentiert wirst oder sie hast oder eine Person nur immer negative Gefühle auslöst, dann zeigt das nichts anderes auf, als in deiner Seele ist etwas nicht in Ordnung. Das wollen wir damit sagen. Ja? Genau. Und darum eben auch die positiven Gefühle zeigen das ja dann auch. Sie zeigen auch, dass etwas in Ordnung ist. Die Freude am Herrn ist unser Elend. Was ist es denn? Unsere Stärke. Und darum, wenn du wirklich Freude am Herrn erlebst, wenn du an einem Tag irgendwie, weiss auch nicht, so richtig sagst, wow, das ist ein guter Tag, das löst einem grausig ab. Oder genau das machen Gefühle. Und darum, Gefühl ist nichts, was man bekämpfen muss. Gefühl ist etwas, was man warnen muss. Und so sehr uns positive Gefühle auch ermutigen und stärken können, so sehr sollten die negativen Gefühle auch wahrgenommen werden, damit sie zum Positiven kommen. Denn das ist Gottes Wille. Oder etwa nicht? Gott will doch, dass wir Freude haben an ihm. Gott will, dass wir stark sind. Gott will, dass wir das Leben wirklich geniessen. Und das, obwohl wir eine schlechte Hardware haben und eine schlechte Software. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zu lernen ist in dem ganzen Thema im Umgang mit Gefühlen. Und das wäre wahr. Die Grundlage der Gefühle, die muss geklärt sein. Ich muss für mich vorneweg Entscheidung treffen, wohin gehe ich mit diesen negativen Gefühlen. Es ist das Negative, das meistens das Problem ist. Und darum, wenn ich heute auf den Daumen haue, also in aller Regel kommt da nicht der Fluch raus. Früher aber schon. Und das ist etwas, das ich trainiert habe, dass ich mir gesagt habe, und wenn das wieder einmal passiert, das ist da, wo ich nicht will. Und zum Bestätigen, natürlich habe ich auch gebetet dafür, zu sagen, Gott, das ist meine Entscheidung, gib Gnade, dass die Entscheidung anfängt, Frucht zu tragen. Aber das Gebet war nicht das Mittel zum Zweck. Meine Entscheidung war das Massgebende. Darum unsere Gefühle enthüllen, was wir wirklich glauben. Du kannst ein Smiley aufziehen und etwas erzählen. Du kannst das positiv, die stärksten positiven Ausdrücke nehmen, die du hast. Aber wenn es im Bauch nicht so ist, wirst du niemanden überzeugen können. Wir müssen schauen, dass wir eine einheitliche Sprache reden. Dass wir eins sind. Und das hat damit zu tun, dass wir lernen, mit unseren Gefühlen so umzugehen, dass sie uns und Gott, ich tue das bewusst so aufteilen, dass sie uns und Gott in die richtige Situation bringen. Darum, das ist auch nochmal so ein Kernsatz, und da werden wir nochmal zwei, dreimal drüber kommen. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, dann ist auch das, was du fühlst, nicht wahr. Tu ihn für dich nochmal repetieren. Tu ihn für dich vielleicht einmal laut lesen und tu dort absetzen, wo die Komma auch sind. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht. Dass mir zum Beispiel, dass ich nicht genüge, dass ich nicht gut bin, oder? Dann habe ich einen Widerspruch zu dem, auf dieser Karte steht. Ich bin erlöst. Weil wenn ich erlöst bin, dann muss ich nicht mehr mit negativen Gefühlen kämpfen, weil Gott mich nicht mehr verurteilt. Wenn ich mich aber trotzdem verurteile, dann aufgrund von was? Ja, wegen dem Nachbar. Der hat mir ja schließlich gesagt, du bist ein... Oder? Das könnte ja die Frau sein. Die Freundin. Der Arbeitskollege. Also wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind ja oft so negativ gelagert, dass wir in einer Kommunikation oder in einem Frust oft auch den Charakter von jemandem angreifen, oder? Ich mache das leider. Und wenn ich das mache, bin ich nicht wahr. Es steht mir erstens nicht zu, einen Charakter fertig zu machen von jemand anderem. Und zweitens ist das nicht das, was Jesus machen würde. Also bin ich nicht wahr. Und wenn ich nicht wahr bin da drinnen, fühle ich mich nachher auch mies. Aber das ist der Sender. Der Empfänger muss genauso eine Weiche stellen und muss filtern mit dem, was er hört. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Und das ist da, wo ich meine, da ist Gebet nicht das, was dir hilft. Da musst du lernen, eine klare Stellung zu beziehen. Du musst lernen, die Wahrheit zu glauben und sie anzunehmen und dich aufgrund von der Wahrheit zu orientieren. So ist ein ständiges Durcheinander. Wenn wir das nicht machen, wird auch da, was du fühlst, nicht wahr sein. Wenn du glaubst, dass du ein elender Sack bist, dann fühlst du dich elend. Aber was für einen Grund haben wir Christen, um uns elend zu fühlen? Ganz allgemein gesprochen, wenn es vergeben ist. Ich weiss, das ist zu banal, um wahr zu sein. Aber das zeigt auch, wie mächtig die Emotionen auch sind. Aber hinter diesen Emotionen, diesen negativen Emotionen, stehen oft wirklich ganz starke Lügen, die auch wir glauben. Und die zeigen eben, die starken Emotionen zeigen eben, was uns wirklich, wirklich treibt. Was unsere Antreiber sind. Da war ein Mann schon 30 Jahre in einem Geschäft. Und es war ein bisschen Kriseli-Zeit. Da kommt er auf einmal, am Dienstag kommt er einen Brief über vom Chef auf sein Pult. Er soll am Freitag zu ihm gehen. Jetzt ist der Mann, liest den Brief und sagt, was? Zum Chef? Ja, wieso denn? Dann fängt er sich an, Gedanken machen. Wieso muss er jetzt echt zum Chef? Oh ja, wir haben ja erst gerade Defizit gemacht, letztes Jahr. Oh, den Auftrag haben wir auch verloren. Ja, Firmen reduzieren in der Regel reduzieren am Personal. Ja, das darf nicht wahr sein. Komm jetzt einen blauen Brief über. Und so steigert sich so eine Situation, dass er am Mittwoch völlig resigniert ist und sagt, wart nur, die könnt mich nicht einfach führen. Dem Chef, dem zeige ich es. Da bäumt er sich auf. Am Donnerstagabend, da ist er völlig resigniert. Nicht mehr von Widerstand. Dann sollen sie mich doch künden. Das ist doch mir völlig egal. Ich glaube, ich könnte sogar selber zuerst. Aber er macht nichts. Er ist emotional dermaßen durch den Wind, dass er zu nichts mehr Kraft hat. Am Freitagmorgen kommt er ganz niedergeschlagen ins Geschäft und geht auf 9 Uhr in Chef sein Büro und hat sich vorgenommen, er tut ihm gerade sagen, lassen Sie mich nicht mehr künden, ich künde gerade selber. Bevor er aber das Wort kann sagen, steht der Chef auf, schüttelt ihm die Hand, sagt, ich gratuliere Ihnen, wir haben Sie befördert. All den Stress, den er durchgelebt hat, hat er durchgelebt aufgrund von Annahmen, die er getroffen hat. Und die Annahmen hat er getroffen aufgrund von Umständen. Wie viel von dem hat mit den Worten zu tun gehabt? Nichts. Nur Möglichkeiten. Das ist das Bild, das wir einfach übernehmen können. Für uns Christen. Mit Schuld. Dem Thema zum Beispiel, oder? Mit dem schlechten Verhalten. Merkt ihr, wie tief so falsche Sätze, Glaubenssätze auch und Überzeugungen in uns innen sind, dass sie uns bis heute wirklich formieren. Und logischerweise kommen daraus eben oft auch negative Gefühle. Aber wie geht man denn damit um, wenn einem einen fertig macht? Dem nicht glauben. Das wirklich prüfen mit den Worten. Und ganz ehrlich, das ist eine Situation, die sehr oft in unseren Ehen wirklich auch vorkommt. Nicht gerade am Anfang, wenn man verliebt ist. Aber irgendwann mal schleicht sich das einfach so ein. Nicht nur Ehen, manchmal auch Freundschaften. Dass man nicht mehr Sorge hat, was man sagt. Man ist nur noch, wer man ist. Und dann werden da Sachen gesagt und werden die Sachen geglaubt. Und das ist ein ganz schönes Pulverfass. Wir werden die Beziehung mal in der Bibel anschauen und sehen, wie ist das eigentlich. Und auch da drinnen einen Lösungsweg finden. Was sagt da die Bibel? Oder was für Hinweise gibt sie, wie man denn damit umgehen kann? Ich bin ein Mensch, der das ganze Elend, das der Zorn des Herrn bringt, ansehen musste. Schon mal nicht eine coole Sache. Er, also da redet er jetzt von Gott, he, trieb mich in die Finsternis und ließ mich ohne Licht gehen. Auch keine coole Sache. Ja, er hat sich gegen mich gewandt. Alle Tage erhebt er seine Hand. Wow, jetzt wird's aber bitter. Er hat meinen Körper und meine Haut altern lassen und mir die Knochen zerschlagen. Ist genug, oder? Er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Er hat mich in die Finsternis geschickt, wie einen, der schon tot ist. Er hat mich eingemauert, sodass ich nicht entkommen kann. In Ketten hat er mich gelegt. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Das ist heftig. Wie geht's dem Mensch? Mies, oder? Heute würde man sagen, er hat eine Depression, und zwar eine schwere. Er hat mir den Weg mit Steinquadern vermauert, hat meine Pfade unpassierbar gemacht. Aus dem Versteck hat er mir aufgelauert wie ein Bär oder ein Löwe. Er ließ mich vom Weg abkommen, hat mich zerrissen und einsam liegen lassen. Ja, das ist nicht nur eine Depression, das ist eine super Depression. Das ist krass. Ihr wisst, wer da redet, oder? Jeremia. Ein Prophet von Gott. Also negative Gefühle haben, das geht fast nicht ohne. Es ist normal. Eins wird jetzt aber spannend. Was er da empfindet, emotional, ist absolut real. Das ist nicht einfach nur geschrieben zum irgendwie, was weiß ich was. Das ist etwas, was der Mann erlebt hat, das ist wahr und wahrhaftig. Es geht ihm nicht gut. Interessant wird es jetzt aber nicht. Jetzt kommen wir zu einem der Versen, die ihr sicher schon x-mal gehört habt. Und meistens ist es so, wir nehmen so Versen, aber wir sehen den Zusammenhang nicht, in welchem die Versen auch stehen. Und das wird jetzt hier extrem spannend. Und was geht es? Wie lernen wir mit Gefühl umgehen? Ja, wie macht er es? Denk doch an mein Leid und meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Er redet immer noch zu Gott, he? Denk doch daran. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Wo liegt das Problem oder wo hockt das negative Zeug? In der Hardware oder in der Software? In der Software, oder? Aber die Software beeinträchtigt seine Hardware ja auch, ist ja logisch. Und jetzt Vers 21. Dennoch, also trotz allem, will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Jetzt greift er in die Software ein. Jetzt sagt er Stopp oder Pause. Ja, all das ist wahr. Aber dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Jetzt greift er ein und sagt der Software oder sagt es im Herzen, Stopp. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn ich mich hier versinke, dann komme ich völlig an ein anderes Ort hin, wo ich hin will. Aber was ist denn wahr? Was will er sich in seinem Herzen denn noch sagen? Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie. Das ist eines von diesen starken Wörtern. He? Nie und immer. Sein Erbarmen hört nie auf. Jetzt müssen wir das starke Wort genau hier brauchen und das zusammenbringen mit dem Erbarmen von Gott. Nie. Und da ist es nie. Jeden Morgen ist es neu oder sie neu. Gross ist seine Treue. Meine Seele spricht. Jetzt tut er sich da, man könnte fast sagen, positiv beeinflussen. Meine Seele spricht. Macht er jetzt das aus den Emotionen raus? Nein. Da tut er den Verstand brauchen und tut den Verstand auf das konzentrieren, wer Gott ist und was wahr ist, weil es Gott gesagt hat, dass seine Gnade nie aufhört und seine Barmherzigkeit ewig ist. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Das klingt mir extrem krass. Und sicher haben Sie die Vers 21 bis 23 schon kennt. Aber haben Sie davor daran gekannt? Was passiert mit unserem Denken? Was passiert mit dem, wenn so Fluter negative Gefühle aufgebaut ist? Es zieht uns ab und ab und ab, aber nie in die Nähe von Gott. Nie. Gott ist weder negativ, noch ist er eben so, dass er uns einen Haken stellt oder uns schlecht oder schlecht über uns denkt. Gott tut aber klar unterscheiden zwischen dem, was gut und schlecht ist. Das macht er. Auch bei uns. Und darum ist es auch wichtig, dass wir emotional ehrlich sind, auch mit den Fehlern, die wir machen. Nicht einfach wegdiskutieren, sondern dazu stehen, ja, das habe ich gemacht. Aber auch klar glauben und auf den Glauben setzen. Was ist wirklich real? Oder was ist für mich die Realität, musst du dich da fragen. Und gerade wenn es um die Emotionen geht, ist das ganz wichtig, was für eine Grundlage wir hier haben. Jetzt habt ihr das Bild hier gesehen oder? Und denkt, hey, nochmal, was bringt der da für Bilder? Und vielleicht habt ihr euch so sehr an dem gestört, dass ihr denkt, nein, das geht jetzt gar nicht. Und habt den Satz nebenzu schon gar nicht gelesen. Hä? Es ist nochmal der gleiche übrigens, hä? Habt ihr sicher gemerkt. Aber das Bild brauche ich, um euch genau das zu verdeutlichen. Dass da, wo wir glauben, letztendlich da ist, wo prägt. Genauso sehr wie da, wo wir emotional, wenn wir uns von den Emotionen steuern lassen, auch unser Denken beeinflusst. Wer sieht da eine Fraske? Wer findet das schlecht und negativ, das Bild? Niemand. Ihr seid schräg. Was siehst du? Zwei Herz? Aha. Okay. Wer sieht die Blumen und so etwas Schönes? Okay. Das ist doch selten, dass so viele das so sehen. Wer sieht den Frasken? Also irgendwie komisch. Aber jetzt machen wir eine Übung. Ihr seht ja, dass es hier die vier Pünktchen hat in der Mitte, oder? Tönt euch mal eine halbe Minute lang nur darauf konzentrieren. Nicht denken, nur auf diese Pünktchen konzentrieren. Macht das und wenn ich sage, jetzt schaut ihr an einen weissen Bereich ein. Schaut einfach starr auf einen Teil oder einen Abschnitt. Also, startet. Ihr müsst euch das Grosse nehmen. Im Kleinen geht es, glaube ich, nicht ganz so gut. Einfach auf die vier Punkte euch konzentrieren. Nichts anderes. Und dann schaut ihr irgendwo noch etwas anderes auf eine weisse Fläche und startet einfach in die Fläche hin. Wer sieht Jesus? Also, das ist nicht mehr so schrecklich wie das hier, oder? Wieso? Das ist eine optische Täuschung. Und eine optische Täuschung hat auch damit zu tun, was in uns innen steckt. Eben, die einen sehen das, die anderen sehen es eben. Aber der Fakt ist, im Glauben an Jesus Christus haben wir eine absolut klare Wahrheit. Und die Wahrheit von Christus sollte uns bestimmen lassen. Und die Wahrheit gibt uns einen Schlüssel auch zu den Emotionen. Auch das ist so ein Bild, oder? Wer sieht hier einen alten Mann? Sieht jemand eine junge Frau, die das Tor geht? Genau. Also das ist wichtig, dass wir das erkennen. Du wirst nicht so sehr von deinem Umfeld oder von deinen Umständen beeinflusst, als vielmehr von der Sichtweise, die du aufgrund von diesen Umständen hast. Wie schaust du eine Situation an? Tut dir interpretieren oder geht dir den Weg vor, wie du etwas siehst? Und darum, komm nochmal auf die Karte zurück und nochmal, was da drauf steht. Wenn das für dich wirklich wahr ist, wenn das für dich zum Fundament wird, wird dir das eine Vorspurung geben, wie du mit dem Gefühl kannst umgehen kannst. So, dass sie nicht nur dir gut tut, sondern auch deinem Umfeld gut tut. Und deine Beziehung mit Christus lässt fest werden. Aber eins müssen wir wissen, der Prozess, und das ist ein Prozess, gründet auf der Wahrheit. Er fängt hier damit an. Der Wort bestimmt den Glauben, den ich habe. Aus dem Glauben kommt das Verhalten. Und aus dem Verhalten entstehen die entsprechenden Gefühle. Du kannst sie nicht direkt beeinflussen, aber du triffst Entscheidungen, was für dich wahr ist und was für dich nicht wahr ist. Und für uns Christen sollte es klar sein, Gottes Wort sollten wir absolut glauben. Auch die Sachen, die emotional schwierig sind, zu verdauen. Aber dort fängt der Glaube an. Und darum Lebensqualität erreicht man nicht durch gute Gefühle, sondern durch ein zielgerichtetes Denken wachsen gute Gefühle. Wir werden jetzt zwei Bibelstellen anschauen zusammen, wo ganz starke Emotionen drin vorkommen. Ich weiß, dass wenn wir die Bibelstelle jetzt einfach geschwind durchzeigen tun, dass du mit deinem Nachbarn darüber austauschen, was dir dabei auffällt, was Emotionen anbetrifft. Was fällt dir auf an diesen beiden Stellen? Das ist eine Bibelstelle und das ist die andere Bibelstelle. Ist euch etwas aufgefallen? Du das kurz mit deinem Nachbarn besprechen. Entschuldigung, da ist noch mal der andere. Entschuldigung, da wäre der andere. Gib euch 2 Minuten Zeit. Die Frage ist, fällt dir etwas auf bezüglich Umgang mit den Gefühlen? Oder anders gesagt, was kannst du aus diesen beiden Bibelversen diesbezüglich lernen? Interessant ist, wie ein Wort mit dem Teufel verknüpft in dieser Stelle. Und eine klare Aussage macht, bei beiden Stellen, dass der Teufel derjenige ist, der Einfluss nehmen will. Oder? Bei beiden Emotionen, Zorn und Sorge. 2 ganz starke. Er sagt, passet auf, bei beiden Emotionen, diesen starken, der Teufel wird das brauchen. Und wenn Teufel in seine Absicht, was haben wir das letzte Mal gelernt? Immer zerstören. Was will er zerstören? Unser Glauben. Unsere Beziehung. Und da fängt er damit an, dass unser Glauben geschwächt wird. Solche Sachen missbraucht er. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir lernen, auf einer klaren Entscheidung zu leben und uns zu verhalten. Die klare Entscheidung hilft uns umso mehr, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, weil sie unsere Gefühle ordnen. Und darum auch das Siegel da, oder? Wenn Jesus Christus das Zentrum ist von unserer Entscheidung, wenn die Wahrheit das ist, was uns dient in allen Sachen, dann wird das unser Glauben, unser Verhalten und auch unsere Gefühle ausrichten. Darum ist das so ganz wichtig, dass wir lernen, Wort zu sein. Ich will zum Schluss noch 2 negative Beispiele zeigen im Umgang mit den Gefühlen und was das bewirken kann. Kennen wir vielleicht zu Genüge, aber einfach nochmal im Kontrast zu dem, was wir gehört haben heute Abend. Wenn ich mit einer Situation, jetzt mit einem Problem, nicht umgehen kann und sie zudecken, das heisst unterdrücken, was passiert dann? Upsla. Hä? Es geht nur dir nicht gut. Es geht auch im Umfeld nicht gut, weil meistens sind wir in einer Beziehung. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn du in einem Auto in ein rotes Warnlämpchen siehst, oder? Zudecken würde heissen, du nimmst ein Kleberli, ein schwarzes, eins, das kein Licht durchlässt, und klebst es drüber. Dann siehst du es nicht mehr. Problem gelöst. Das machen wir oft so. Kleberli-Technik. Das ist Zudecken. Und das ist nicht gut. Das andere ist explodieren. Das heisst, das rote Lämpchen, das ist immer noch da. Aber jetzt nimmst du nicht das Kleberli. Was machst du jetzt? Wenn du explodierst? Hä? Ja, genau. Und wenn du den Hammer hast, nimmst du den Hammer und zerdonnerst das Ding, dann leuchtet es auch nicht mehr. Genau, der Daumen, oder? Beides sind Art und Weise, wie man mit negativen Gefühlen umgehen kann. Aber beide sind für dich und für die Umwelt nicht gut. Beide bringen dich nicht näher zu Gott. Und darum, wenn ich auf das Beispiel zurückkomme von dem Mann im Gottesdienst, ach, ich arme Sünder, das löst das Problem nicht. Weil er sich eben als Sünder sieht. Wenn wir einfach nur attestieren, dass wir schlecht sind, dass wir nichts können, löst das Problem nicht. Und weil Gott das weiss, dass das nichts hilft, hat er uns eben erlöst. Und hat uns ein neues Leben gegeben in Christus. Und darum geht es nicht darum, die Software zu verbessern oder die Hardware zu verbessern. Unser Auftrag ist, unsere Software zu ersetzen mit einer neuen Software Himmel 1.0. Ich könnte sagen 2.0, Altes oder Neues Testament. Das sind zwei negative Sachen. Und ob du Christ bist oder nicht Christ bist, wenn du das so praktizierst, spielt es Christ sein oder nicht Christ sein, keine Rolle mehr. Beides haben emotional den gleichen Stress. Beide. Also noch einmal, unterdrücken ist ungesund. Wir sehen das in den Psalmen, in den Sprüchen sehr oft. Und es ist unehrlich. Und es ist genauso, wie die Grafik das zeigt, oder? Es verdrückt einen. Explodieren. Unangenehm für andere. Im Wesentlichen. Das hat niemand gern. Die dritte Art und Weise, wie wir umgehen können, ist einfach ehrlich sein. Ehrlich sein. Attestieren, dass es so ist. Nur wenn wir sagen, ja, das ist so, kommen wir einen offenen, wachen Geist über und können uns von Gott auch führen lassen. Und kommen die drinnen noch eine Kraft über, die richtigen Entscheidungen zu treffen und folgen dessen nachher auch gute und gesunde Gefühle. Und darum ist es eben wohltuend für dich und für andere. Auch das sehen wir deutlich in den Psalmen, wie auch in dem Beispiel in den Klagelieder. Nachdem er sich entschieden hat, zu sagen, stopp, stopp Seele, stopp dem Denken, das ist nicht wahr oder nicht die ganze Realität. Real ist, dass Gott lebt und er meint es gut, denn seine Barmherzigkeit hört nie auf. Und letztlich ist es doch das, was wir brauchen. Weil jeder von uns ist in seinen Gefühlen und Emotionen dermaßen torpediert, weil wir in einer ungesunden Welt leben. Selbst in einer Gemeinde kannst du das nicht weghaben. Genauso wie das Böse schon in die Arche gekommen ist und durch die ganze Errettung der Menschheit durchgekommen ist, ist es mitten unter uns auch. Die Augen vor dem zu verschliessen oder das zu verneinen, nützt überhaupt nichts. Aber das Anerkennen, ja, das ist so. Und dass auch ich ein Teil bin von dem, verführt werde und manchmal schräg ticke, ist der ganz wichtige Ansatz. Und das ist die Erkenntnis, die es braucht, wenn wir uns von der Bibel, von der Wahrheit spiegeln lassen. Ich glaube, eine der besten Entscheidungen, die ich gemacht habe, wenn es um Teenager geht, ist die, dass ich meinen Kindern gesagt habe, los, wenn ich etwas falsch mache, das dürfen wir immer sagen. Das ist manchmal hart geworden für mich. Weil manchmal haben die sogar recht gehabt. Manchmal ein bisschen viel. Das ist unangenehm. Das ist ein elendes Gefühl. Aber ich habe bewusst mich dazu entschieden, dass das Platz hat in meinem Leben. Die Korrektur ist etwas, das ich brauche. Und das ist eine gute Entscheidung. Weil sie basiert auf dem Wort. Sie basiert auf der Realität von Gott. Das hat oft mal ein bisschen kriselt, nämlich dann, wenn ich es zuerst nicht habe, nie gesehen oder ich schlichtweg einfach auch nicht gesehen habe. Aber es hat immer dort mich dort gebracht, wo ich es erkannt habe, habe ich auch den Willen gehabt, zu sagen, okay, das muss anders werden. Manchmal hat es auch dazu gedient, dass meine Kinder mit mir gnädiger geworden sind. Und vor allem haben sie auch gelernt, ein Christ muss nicht perfekt sein. Und ich glaube, das hat sie zu lebensfähigen Menschen gemacht. Menschen, die umgehen können mit Kritik und mit ihren eigenen Schwächen. Natürlich sind sie nicht perfekt. Der Vater ist sie auch nicht. Aber sie können umgehen damit. Sie können lernen, aus diesen negativen Gefühlen gute Gefühle erwachsen zu lassen, indem sie wissen, sie müssen einen anderen Weg einschlagen. Das wäre noch ein Beispiel von David. Jetzt sind wir mit der Zeit ein bisschen knapp dran, ich lasse das weg. Aber die Frage dahinter ist, da, der David ist einer, der viele negative Gefühle hatte. Und die Psalmen sind ja Lieder von ihm, oder? An wer hat er die Lieder gerichtet? Oder zu wem hat er gesungen? Ist seine Absicht gewesen, seine Welt zu belehren? Gerade in diesem Psalm, ich nehme es vielleicht gleich, ist krass, was er da denkt, oder? Lassen wir mal kurz rein. Er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gibt einem anderen. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe. Der hat saftige Gedanken da, oder? Der David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Wisst ihr, was mir das gut tut? Okay. Ich kann trotz allem, wenn ich solche Gedanken habe, ein Mann sein nach Gottes Herzen. Wichtig ist, dass wir erkennen, die Psalmen sind nicht an Menschen gerichtet gewesen. Da hat er seinem Herz, seiner Seele, wenn du so willst, Luft verschafft. Denn das Negative, das muss raus, das kann nicht einfach drin bleiben. Austauschen heisst immer, du gehst etwas hin und nimmst etwas Neues an. Das einfach abwürgen, das geht nicht. Das geht beim besten Willen nicht. Das muss raus. Wenn wir das nicht mal probieren, mit Volumen zu sehen, oder wenn das Schlechte da drin ist, das negative Gefühl, da ist ja gar kein Platz für Neues. Du kannst gar nichts Neues reinnehmen. Dein Herz ist voll. Also muss es raus, damit Neues rein kann. Und genau dazu hat David Lieder gesungen. Das war sein Weg, wie er mit Gott kommuniziert hat. Und Gott hat Ohren für da. Und Gott ist gross genug. Genau das will Gott. Dass wir den ganzen Frust, den ganzen Müll in uns drin, dass wir ihm den bringen. Weil er ist der, der vermag, Neues zu schaffen. Nur er. Ein Seelsorger kann Gott nie ersetzen. Sorry, Seelsorger. Aber wir sind nur Werkzeuge von Gott. Das Leben ist bei Gott und nicht in uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, von Gott abhängig zu sein. Er ist das Leben, er ist Kraft. Gott will nicht, dass emotionale Schmerzen von der Vergangenheit uns heute negativ beeinflussen. Den Schmerz, den du erlebt hast, die negativen Gefühle, kann niemand wegdiskutieren. Aber was Gottes Absicht ist, dass du von dem nicht mehr bestimmt wirst. Und das funktioniert, wie wir beschrieben, dass wir lernen, die Gedanken gefangen zu nehmen und sie Christus abgeben. Eben auch die negativen. Aber dafür uns mit diesen neuen Gedanken, mit den Worten, erfüllen lassen. Und ich glaube, darum hat der Tolstoi auch nicht gerade so eine rosige ein rosiges Leben erlebt hat, oder? Gott kennen ist Leben. Und das ist nicht nur das Kennen, das intellektuell war, das ist ein tiefes Einssein mit Gott. Deshalb müssen die Emotionen verarbeitet werden. Sie müssen raus aus unserem Bauch. Das ist mein Schluss zu dem Ganzen hin. Ein guter Umgang mit den Gefühlen ist da, dass ich die negativen Gefühle raus tue. Zu Gott bringen und mich von ihm ganz neu erfüllen. Und das hat immer mit Identität zu tun. Und zur Freiheit sind wir berufen. Das ist unsere Berufung. Nicht zum Knecht sein, nicht zum Sklave sein, nicht zum unterworfen sein. Gottes Herrschaft ist gut. Sie baut uns auf und sie gibt uns Raum zum Schnaufen. Drei Sachen noch zu Traumata. Das sind schwere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wiederholte negative Erfahrungen, die eben zu einer Festlegung geführt haben, zu einer negativen Festlegung in unserem Leben. Das ist ein Traumata, ein bisschen einfach gesagt. Wie können wir mit denen umgehen? Wie gehen wir mit den Gefühlen, die daraus rauskommen, um? Einfach drei Hinweise. Wir bleiben an unsere Vergangenheit gekettet, nicht aufgrund des dramatischen Erlebnisses selbst, sondern wegen der Lügen, die wir damals geglaubt haben. Das ist der ganz grosse Punkt. Die Lüge, die da dahinter steckt. Und wie die Bibel das zusammengebracht hat mit dem Teufel, bei Zorn und Sorge. Passet auf, hat er gesagt, damit er durch das nicht einen Fuss in den Türen inne hat. Die Lüge erkennen und die Lüge, sich von der Lüge distanzieren, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn du ein negatives Erlebnis gemacht hast, das dich wirklich ganz fest prägt. Erkenn die Lüge da drinnen. Wir werden an dem Samstag, am Nachmittag, werden wir so einen Prozess durchgehen, durch die Schritte zur Freiheit in Christus. Das ist nichts anderes als ein MFK, ein christlicher MFK. Da geht es nur einmal darum, einfach vor Gott zu sein und sich prüfen zu lassen oder spiegeln zu lassen mit den Haufen Fragen, um zu sehen, was tickt da wirklich in meinem Herzen drin? Was für Glauben habe ich da? Was für Schmerzen habe ich da? Und wenn wir Lügen erkennen, haben wir nachher auch einen Weg, wie wir Lügen bekennen können und die Wahrheit annehmen können. Die Bibel nennt das Buße übrigens. Kinder Gottes sind nicht primär Produkte ihrer Vergangenheit, sondern zuerst ein Produkt des Erlösungswerks Jesu am Kreuz. Ja, wir haben eine Vergangenheit. Die mag nicht gut sein und die mag schlimm sein. Aber jetzt, wenn wir Gottes Kind sind, sind wir zuerst Kind von Gott. Zuerst ein Teil von dem Erlösungswerk. Zuerst nicht verurteilt von Gott. Das ist so wichtig, dass das wahr ist. Denn das gibt ein ganz festes Fundament. Aber das Fundament kommen wir über, indem wir auf die das Fundament stellen, indem wir in eurem Leben das festmachen, in eurem Denken. Und das Dritte. Kein Mensch kann unsere Vergangenheit reparieren. Aber in Christus können wir davon frei sein. Und das ist das Wesentlichste überhaupt. Reparieren ist nicht möglich. Aber frei sein davon. Das heisst, die Vergangenheit, die ist ein Teil von deinem Leben, wo du irgendwann sagen musst, ja, das ist so. Erst wenn du anerkennst, dass das so ist, kannst du dich mit etwas Neuem identifizieren. Das ist der Austausch. Das, was schlecht ist, das muss raus. Damit das Neue Platz hat und in uns herumgewinnen kann. Das heisst, es muss auch dort bleiben. Denn nur wenn es bleibt, kann es wachsen. Ich will abschliessen mit einem Bild. Jetzt haben wir hier keine Pflanzen. Aber wer hat schon mal eine Pflanze gesehen, die in der Luft draussen wächst? Ja, ja, es gibt Hydrokultur und was weiß ich was alles. He? Dort tut man einfach das ersetzen, was im Boden drinnen ist. Aber eine Pflanze, jetzt normal gesagt, gehört in den Boden. Und das neue Leben, das ist eben wie der Samen. Der muss in den Boden. Der muss sterben. Aber wenn er stirbt, dann entsteht eine vielfältige Frucht am Schluss daraus raus. Was braucht das? Das braucht Glauben. Der Glaube, wo Christus Zentrum ist und der Boden ist und was dort drauf wächst, wird vielfach Frucht tragen. Tausendfach. Glaubst du da? Genauso ist es mit dem Gefühl auch. Wenn du Zorn, Wut oder Sorge oder einfach keinen Sinn findest oder dir nicht sicher bist über deine Zukunft im Glauben. Wenn solche Sachen dich plagen, dann probier mal zu erkennen, wo liegt da die Lüge hinter dieser Sache. Wir wissen alle, das ist nicht wahr. Darum, lern doch einmal einfach ehrlich zu sein mit den Gefühlen, die wirklich tief in deinem Bauch stecken. Ich glaube, das wäre eine gute Übung auf den Samstag hin. Dass du lernst, mal ganz einfach, ehrlich, wirklich, bodenständig ehrlich, musst du ja niemandem sagen. Kannst dich auch einschliessen. Aber bist mit dir einfach mal ganz ehrlich. Nimm mal nur den Bauch und nicht das Hirn. Nimm mal nur den Bauch. Und überleg dir mal, was da drinnen ist. Nur das. An dem Samstag wäre dann Gelegenheit, mit dieser Sache mal aufzuräumen. Aber lass dir die Zeit. Vertrau Gott, dass das auch gut ist. Dass du dir mal bewusst wirst, was tief in dir drin steckt. Das Ziel davon ist, das Loslassen und Austauschen. Das Ziel davon ist, dass du die negativen Gefühle verlierst und der neue, gute Gefühle entstehen. Dass du kannst sagen, Freude am Herrn ist meine Stärke. Das wäre das Ziel. Und das ist das, was wir letztlich auch machen und so das ganze Seminar abschliessen. Es wird am Morgen so sein, es gibt noch zwei Inputs von meiner Seite. Die gehen nicht so lang, ganz so lang wie der Abend, die einzelnen. Aber wir werden noch mal darum, uns Gedanken machen, wie ist das mit Vergebung? Werden die Vergebung ganz praktisch auch durchspielen? Ich sage es dem Spielen, durchgehen. Und dann werden wir am Nachmittag werden wir eben durch das Heftchen durchgehen, die Schritte zur Freiheit in Christus. Am Morgen, wie gesagt, wird es eine Pause geben. Am Nachmittag, nach dem Essen, werden wir etwa 2,5 Stunden, in aller Regel braucht es so lange, nur mit dem Büchlein beschäftigt sein. Das ist ein Prozess, da musst du keine Angst davor haben. Du wirst nicht entblößt. Du wirst auch nicht müssen Feedback geben und nichts so, sondern du wirst zur Hauptsache mit dem Büchlein arbeiten. Ich gebe, das sind 7 Schritte, zu jedem Schritt gebe ich eine kurze Einleitung und dann bist du für 30 bis 40 Minuten für dich allein. Und hoffentlich, auf all von dem, was wir jetzt gelernt haben, wirst du mit dem Bauch auf die Fragen reagieren. Und nachher mit dem Kopf verarbeiten, was im Bauch abgelaufen ist, dass du kannst eine Entscheidung treffen kannst, wem will ich jetzt wirklich dienen? Wer soll das Zentrum sein? Mein Ausgangspunkt und mein Endpunkt. Es ist erstaunlich, was das kleine Werkzeug schon hat vermögen. Und darum glaube ich, ist das auch ein ganz genialer Abschluss und es wird ein Werkzeug sein, das ihr in der Hand werdet haben. Ihr werdet das Heft nicht bekommen. Jeder eins. Für Ehepaar jeder eins. Weil du bist eine eigene Persönlichkeit, auch wenn ihr eins sind. Aber da habt ihr ein Werkzeug in der Hand, das ihr auch brauchen könnt in Zukunft. Wenn wir den Prozess machen die in der Gruppe, da kommen immer gewisse Leute zu kurz. Oder die einen brauchen länger bei einem Schritt und die anderen ist gut. Das weiss ich, dass das nicht perfekt ist. Aber nebst dem, dass wir euch Gelegenheit geben wollen, um mit alten Sachen einmal aufzuräumen, geht es mir auch darum, dass ihr das Werkzeug einfach einmal kennenlernt. Und wenn ihr seht, wie es ist und was es kann, ist es nicht ungewöhnlich, dass Leute das später noch mehr durcharbeiten und dann immer wieder einmal brauchen. Nur um ein Ziel festzusetzen. Freiheit. Zur Freiheit sind wir berufen. Und lasst uns nicht wieder von den Gesetzen und von den Gesetzlichkeiten unterjochen. Das heisst nicht, dass wir damit wieder nicht konfrontiert sind, aber wir lasst uns nicht mehr von denen dirigieren. Wir bleiben in der Freude vom Herrn und bleiben stark in Gott. Ich bete zum Schluss. So danke mir dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du wirklich so real bist und so mächtig bist, dass du Leben wirklich kannst verändern, Herr. Du machst nicht einfach alles gut, Herr Jesus Christus. Du lässt Schlechtes nicht einfach gut aussehen, sondern du tauschst aus, Herr. Du nimmst das Böse, Herr, wenn wir es dir geben, und du gibst uns etwas Neues. Du gibst uns Freude, du gibst uns Erlösung. Du gibst uns Leben, Vater im Himmel, da, wo er tot war. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. So gib uns Gnade, Herr Jesus Christus, dass wir auch in unseren Gefühlen, in unseren Emotionen einfach lernen, dir alles zu geben, Herr, was in uns steckt. Der ganze Plunder, die ganze Enttäuschung, alles, der ganze Frust, Vater im Himmel, wenn wir dir von ganzem Herzen wirklich einfach geben. Wir wissen, Vater im Himmel, dass du gut bist. Aber hilf uns, dir zu vertrauen, dass wir diesen Schritt von ganzem Herzen tun können. Damit du uns erneuern kannst und damit wir ganz neue Erfahrungen machen können, auch in unseren Gefühlen und Emotionen drinnen. Dass das geht, Herr, das sehen wir in der Bibel. Wir haben es vielleicht selber schon erlebt, aber es ist ein ewiges Dranbleiben mit dir, Vater im Himmel. Weil der Teufel wirklich ist wie ein brüllender Löwe und probiert alles zu nehmen, Herr, was du uns gegeben hast. Zu dem sagen wir nein, es ist genug. Und danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, deine Kraft, deine Barmherzigkeit. In Jesu Namen. Amen.